Wer die Psalmen 3 bis 7 liest, spürt den Druck eines chaotischen, ungerechten Lebens auf der Erde, Verfolgung, Feinde, inneres Ringen. Plötzlich öffnet sich mit Psalm 8 ein anderer Horizont, dieselbe Erde, dieselbe Geschichte, aber eine völlig andere Sicht. Mitten in der Finsternis der Nacht schaut David zum Himmel, sieht Mond und Sterne und beginnt, nicht mehr über seine Probleme zu reden, sondern die Vortrefflichkeit des Namens des Herrn zu preisen. Dieser Psalm verbindet die Schöpfung in 1. Mose, die Menschwerdung und Erhöhung Christi und unser eigenes Glaubensleben zu einer Linie. Gott bringt den Himmel auf die Erde und macht aus schwachen Menschen Babys und Säuglinge, durch deren Lob der Feind zum Schweigen gebracht wird. Der vortreffliche Name Christi verbindet Himmel und Erde. Psalm 8 beginnt mit einem Ausruf, der die Perspektive Davids völlig verschiebt. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast über die Himmel. In den Psalmen zuvor ringt er mit Verfolgung, Ungerechtigkeit und innerer Bedrängnis, die Erde erscheint ihm zerrissen, bedroht, von Gewalt durchzogen. Doch hier rückt er nicht zuerst die Verfassung der Welt ins Zentrum, sondern den Namen Gottes. Die chaotische Erde bleibt, wie sie ist, aber sie steht nun unter einer anderen Überschrift, über all dem Durcheinander liegt ein Name, der herrlich ist, und eine Herrlichkeit, die nicht aus der Erde erwächst, sondern über den Himmeln aufgerichtet ist. Dieser doppelte Horizont, Herrlichkeit über den Himmeln, vortrefflicher Name auf der Erde, verbindet das, was wir sehen, mit dem, was Gott beschlossen hat. Es ist, als würde ein stilles, aber unerschütterliches Gegenwort über die lauten Nachrichten der Zeit gelegt, nicht das Chaos hat das letzte Wort, sondern der Name des Herrn. In dieser Botschaft kommen wir zu Psalm 8. Je mehr wir diesen Psalm lesen, desto mehr müssen wir zugeben, dass seine Sprache durch und durch himmlisch ist. Kein rein menschliches Wort könnte den göttlichen Gedanken in diesem Psalm ausdrücken. Die himmlische Sprache darin muss aus der göttlichen Offenbarung stammen. In Vers 1 sagte David, O Jehova, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast über die Himmel. Dieser eine Vers umfasst sowohl die Erde als auch die Himmel. In den Psalmen 3 bis 7 ist die Erde ein einziges Durcheinander, aber in Psalm 8 gibt es etwas Herrliches auf der Erde. Dieses herrliche Etwas ist der herrliche Name des Herrn Jesus. Im Licht des Neuen Testaments erkennen wir in diesem Namen die Person des Christus. Der Hebräerbrief legt Psalm 8 auf Jesus aus und sagt von ihm, du hast ihn kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Der, dessen Name über die ganze Erde hinaustrahlt, ist derselbe, der in der Menschwerdung den Weg nach unten gegangen ist, Fleisch wurde, sich selbst entleerte und in der Gleichgestalt der Menschen wurde. Gerade dadurch, dass er in unsere Schwachheit hinabstieg, den Tod schmeckte und in der Auferstehung verherrlicht wurde, trägt er nun den Namen, den Gott über alle Namen erhoben hat. Wenn dieser Name in unseren Herzen Raum gewinnt, verändert sich nicht zuerst die äußere Lage der Welt, sondern unser Blick. Die Erde bleibt der Schauplatz von Krisen, doch sie wird zugleich zum Ort, an dem der erhöhte Christus seinen Namen bekannt macht und seinen Willen durchsetzt. Der Ruf des Herrn, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, verbindet die himmlische Herrlichkeit mit der irdischen Wirklichkeit. Inmitten von Verwirrung und Bedrängnis dürfen wir innerlich an dieser Verbindung teilhaben, der Himmel ist nicht fern, er spiegelt sich im Namen Jesu über unserer alltäglichen Erde. Wer sich daran erinnert, lebt nicht in Verdrängung der Probleme, sondern unter einem tieferen Licht, in dem selbst die dunkelsten Nachrichten nicht mehr das letzte, sondern nur noch das vorletzte Wort haben. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast über die Himmel. Du hast ihn kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Ein Leben unter dem vortrefflichen Namen Jesu heißt, die Welt weder schön zu reden noch ihr das Feld zu überlassen. Die chaotische Erde bleibt sichtbar, doch über ihr steht ein Name, der durch Leiden, Kreuz und Auferstehung hindurch bewährt ist. Wenn dieser Name unser inneres Klima prägt, verlieren Verzweiflung und Zynismus ihre Macht. Dann gewinnt der Glaube die Freiheit, die gleiche Erde, auf der Unrecht geschieht, als den Ort zu sehen, an dem der erhöhte Christus seinen Willen verwirklichen will. Wer so lebt, trägt leise, aber real dazu bei, dass ein Stück dessen geschieht, worum der Herr beten lehrt, dass der Wille Gottes, der im Himmel schon vollkommen ist, immer mehr auch auf Erden Gestalt annimmt. Babys und Säuglinge, Gottes stärkstes Werkzeug gegen den Feind. Zwischen der Herrlichkeit Gottes über den Himmeln und dem vortrefflichen Namen auf der Erde steht im Psalm eine eigentümliche Zwischenzone. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Hier tauchen plötzlich Widersacher, Feind und Rächer auf, Bilder für die unsichtbare Feindschaft gegen Gott, wie sie auch im Buch Hiob auftritt, wenn der Satan vor Gott erscheint, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Doch der Weg, auf dem Gott dieser Anklage und Zerstörungsmacht begegnet, ist überraschend. Er gründet eine Macht, wörtlich eine Festung, etwas Festgestelltes, nicht in den Händen der Starken, sondern im Mund der Schwächsten. Ausgerechnet die, die keinen Einfluss haben, keine Stimme im politischen oder kulturellen Gespräch, werden zu einem Ort, an dem Gott seine Stärke sichtbar macht. Vers 2 sagt, aus dem Mund der Unmündigen und der Säuglinge hast du Macht gegründet um deiner Widersacher willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Gott handelt hier auf vollendete, abschließende Weise. Er richtet sein Lob aus dem Mund der Unmündigen und der Säuglinge auf, aus dem Mund der Jüngsten, Kleinsten und Schwächsten. Die Unmündigen sind ein wenig stärker als die Säuglinge, und die Säuglinge sind etwas kleiner als die Unmündigen, doch beide gehören zu den Kleinsten und Schwächsten. Der Herr Jesus nimmt diesen Vers auf, als Kinder im Tempel ihn als Sohn Davids preisen, und erklärt, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund von kleinen Kindern und Säuglingen hast du dir Lob bereitet. Was der Psalm Macht nennt, deutet er als Lob. Die von Gott gegründete Stärke auf der Erde ist das Lob, das er sich aus schwachen, abhängigen Mündern bereitet, aus Leben, die nicht aus eigener Wichtigkeit sprechen, sondern aus einer erfahrenen Gnade. Kinder und Säuglinge sind nicht nur Altersstufen, sondern ein Bild für die Menschen des Königreichs der Himmel, die innerlich klein, vertrauend und lernbereit bleiben. Solche Menschen leben aus Wiedergeburt und Erneuerung, sie müssen sich nicht durchsetzen, sondern lassen Christus Raum. Ihr Lob ist nicht lautstarke Selbstinszenierung, sondern Antwort auf das, was er getan hat, auf seine Menschwerdung, seinen Tod, seine Auferstehung und seine Erhöhung. Wo ein solches Lob aufsteigt, manchmal sichtbar, oft verborgen, wird der Feind mundtot. Er findet keinen Resonanzboden mehr in bitteren, anklagenden Worten, weil die Herzen von dem beschäftigt sind, der größer ist als alle Anklage. So werden fragil wirkende Menschen zu Gottes stärkstem Werkzeug gegen die zerstörenden Stimmen in dieser Welt, nicht durch Schlagkraft, sondern durch eine Anbetung, die den Raum mit der Wirklichkeit des gekrönten Christus füllt. In dieser Perspektive gewinnt jedes schlichte, ehrliche Lob ein anderes Gewicht. Es mag menschlich unspektakulär sein, wenn jemand in einer schweren Lage Gott dankt oder im Verborgenen den Namen Jesu preist, doch vor Gott wird hier eine geistliche Festung sichtbar. Seine Stärke liegt nicht darin, dass eine Situation sofort verändert wäre, sondern darin, dass der Feind keinen Zugriff mehr auf das Herz hat. Dort, wo Menschen innerlich klein und offen bleiben und das Werk Christi vor Augen haben, wird der Raum von einem Vertrauen erfüllt, das dem Widersacher keinen Boden lässt. Das unscheinbare Lob aus solchen Mündern ist eine leise, aber wirksame Antwort auf die laute Feindschaft in der Welt. Wer sich in der Rolle eines Kinds oder Säuglings wiederfindet, schwach, abhängig, ohne große Stimme, darf diesen Psalm als Zuspruch hören. In Gottes Händen ist gerade diese Schwachheit der Ort, an dem er sein Lob gründet und dem Feind die Sprache nimmt. Es braucht nicht die großen Gesten, sondern ein Herz, das Christus sieht und ihn benennt. So wird deutlich, zwischen der Herrlichkeit über den Himmeln und dem Namen auf der Erde steht nicht die Stärke der Menschen, sondern die Stärke des Lobes, das Gott selbst in schwachen Mündern aufrichtet. In dieser Gewissheit kann auch zerbrechliche Anbetung frei werden, weil sie weiß, sie trägt mehr zum Sieg Gottes bei, als sie selbst ahnt. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Gott bindet seine Antwort auf die unsichtbare Feindschaft nicht an überdurchschnittliche Begabungen, sondern an ein kindliches Herz und einen Mund, der Christus benennt. Wo Menschen sich nicht auf ihre eigene Durchsetzungskraft verlassen, sondern in der Abhängigkeit bleiben und dennoch den Herrn preisen, entsteht Raum, in dem die Anklage verstummt. So wird gerade unscheinbares Lob zu einer geistlichen Stärke. Wer sich vor Gott klein weiß und ihm trotzdem dankt, steht mitten in der Linie von Psalm 8, als Teil jener schwachen Kinder und Säuglinge, durch die Gott der chaotischen Welt sein stärkstes Gegenwort schenkt. Was ist der Mensch? Der erniedrigte und gekrönte Christus als wahre Erfüllung von Psalm 8. Nachdem David die Himmel betrachtet hat, richtet er den Blick wieder zur Erde und bleibt am Menschen hängen. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Zwischen kosmischer Größe und menschlicher Zerbrechlichkeit wirkt der Mensch fast zufällig, klein, vergänglich. Der hebräische Text verwendet hier Enosch für den sterblichen, schwachen Menschen und Ben-Adam für den Sohn des aus Erde gemachten, beides Bezeichnungen, die die Fragilität des Menschen betonen. Und doch, gerade diesem Wesen, das so leicht zu übersehen wäre, schenkt Gott Aufmerksamkeit. Er gedenkt seiner, er kümmert sich um ihn. Damit greift der Psalm den Auftrag auf, der in 1. Mose Kapitel 1 Verse 26 bis 28 grundgelegt ist: Der Mensch ist nach Gottes Bild geschaffen, soll die Erde füllen und über die Schöpfung herrschen. In einer gefallenen Welt wirkt dieser ursprüngliche Auftrag kaum noch erkennbar, doch die Frage des Psalms legt ihn neu ins Licht. Nachdem der Psalmist seinen Blick von der chaotischen Erde zu den lichten Himmeln erhoben hatte, sagte er: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Dann wandte er seinen Blick vom Mond und den Sternen am Himmel wieder zurück zum Menschen auf der Erde. Zuerst gedenkt Gott des Menschen. Zweitens besucht er den Menschen. Das müssen wir poetisch verstehen. Gott im Himmel gedachte des Menschen, bevor er Mensch wurde. Dann kam er, um den Menschen zu besuchen, indem er durch seine Menschwerdung selbst ein Mensch wurde. Der Hebräerbrief beantwortet diese Frage, indem er den Blick auf Christus richtet: Du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Ehre krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt. Zunächst scheint der Psalm vom Menschen im Allgemeinen zu sprechen, doch im Licht des Evangeliums wird deutlich, die eigentliche Erfüllung liegt im Sohn des Menschen, in Christus selbst. Gott hat ihn eine kleine Zeit unter die Engel erniedrigt, er wurde wahrer Mensch, trat in die Geschichte und nahm unsere Lage auf sich. Und das Wort wurde Fleisch und stiftzütete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit, er entleerte sich und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Durch seinen Tod trat er in unsere Gottferne, trug Sünde und Schande, und in der Auferstehung krönte ihn Gott mit Herrlichkeit und Ehre. In der Himmelfahrt setzte er ihn an seine rechte Seite und unterwarf ihm alles, auch wenn wir ihm noch nicht alles unterworfen sehen. Was im ersten Adam zerbrochen wurde, wird im letzten Adam wiederhergestellt. Der Platz des Menschen im Schöpfungsgefüge, seine Berufung zur Gemeinschaft mit Gott und zur Mitregierung mit Christus. Durch den Geist verbindet Gott nun Menschen mit diesem Christus. Der schwache Enosch und der erdgebundene Adam werden, indem sie mit Christus verbunden werden, in seine Geschichte hineingenommen, erinnert, besucht, erlöst und erhoben. Gottes Gedenken und Besuch sind keine abstrakten Gedanken, sondern haben in der Menschwerdung, im Kreuz und in der Auferstehung eine konkrete Gestalt angenommen. Und sie zielen auf eine Zukunft, in der der Mensch in Christus wieder sichtbar an der Herrschaft Gottes teilhaben wird. So beschreibt es die Offenbarung, wenn sie von denen spricht, die mit dem Christus 1000 Jahre herrschen. Die Frage, was ist der Mensch, wird damit zu einer Verheißung: In sich selbst bleibt der Mensch zerbrechlich und begrenzt, in Christus aber wird er zu einem Wesen, das in Gottes Gedächtnis verankert, von Gott besucht und in die Gemeinschaft seiner Herrlichkeit hineingenommen ist. Wer sich im eigenen Leben als klein, machtlos oder gescheitert erlebt, hört in Psalm 8 nicht nur eine demütigende, sondern eine tröstende Frage. Gott sieht den Menschen gerade in seiner Schwachheit, und er hat in Christus eine Geschichte eröffnet, in der diese Schwachheit nicht das letzte Wort behält. Der Blick auf den gekrönten Sohn des Menschen lässt erkennen, dass der Wert des Menschen nicht aus eigener Leistung stammt, sondern aus der Beziehung zu ihm, der die wahre Bestimmung des Menschen erfüllt. In dieser Perspektive kann das Bewusstsein eigener Begrenztheit vom Anlass zur Verzweiflung zum Raum der Hoffnung werden, der über den Himmeln herrlich ist, hat sich an den Menschen erinnert und ihn in Christus zu mehr bestimmt, als er sich selbst je zusprechen könnte. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über jedes Kriechtier, das auf der Erde umherkriecht. Psalm 8 lädt dazu ein, den eigenen Wert nicht aus wechselnden Maßstäben dieser Welt abzuleiten, sondern aus dem, was Gott in Christus über den Menschen beschlossen hat. Die Frage, was ist der Mensch, bleibt nüchtern, der Mensch ist vergänglich, verletzlich, fehlbar. Doch dieselbe Frage wird im Licht des gekrönten Christus zur Zusage, dass gerade ein solcher Mensch Gottes Aufmerksamkeit und Nähe besitzt. Wer sich in dieser Spannung birgt, bewusst schwach und doch in Christus geehrt, lebt nicht mehr aus Selbstüberschätzung oder Selbstverachtung, sondern aus einer Würde, die geschenkt ist. In dieser geschenkten Würde eröffnet sich ein Weg, auf der chaotischen Erde schon jetzt etwas von jener Herrlichkeit wiederzuspiegeln, mit der Christus gekrönt ist und in die er Menschen mit hineinnehmen will. Herr Jesus Christus, du vortrefflicher Name auf der ganzen Erde, danke, dass deine Herrlichkeit über den Himmeln steht und du doch den Blick auf uns schwache Menschen richtest. Du hast dich erniedrigt, bist Mensch geworden, hast für uns den Tod geschmeckt und bist in Herrlichkeit und Ehre gekrönt worden, damit wir nicht in der Verlorenheit bleiben, sondern in deine Gemeinschaft und in deine Herrschaft hineingenommen werden. Vor dir dürfen wir wie Kinder und Säuglinge sein, ohne Stärke in uns selbst, aber mit einem Mund, den du mit Lob füllst. Wo die Erde für uns dunkel und chaotisch wirkt, richte unseren Blick neu auf deine Herrlichkeit und lass uns durch deinen Geist zu Menschen werden, deren leises und lautes Lob die Stimme des Feindes zum Schweigen bringt. Verbinde unser alltägliches Leben mehr und mehr mit der Wirklichkeit deines Himmels, bis wir dich im kommenden Reich vollkommen als den gekrönten Menschensohn sehen. In deinem Namen liegt unsere Hoffnung, unsere Freude und unsere Zukunft. Amen.